Werbung.
Rückenschmerzen, Migräne, ständige Erschöpfung? Sie waren bei jedem Arzt und trotzdem findet niemand die Ursache?
Manchmal liegt sie da, wo keiner sucht. Zwischen den Zähnen. Ein falscher Biss kann den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen.
Zahnärztin Dr. Nicole Lenz kennt das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch Wenn der Biss nicht passt, zeigt sie, wie Kieferhaltung und Gesundheit zusammenhängen und was sie selbst tun können, um die wahren Ursachen zu erkennen.
Wenn der Biss nicht passt, merken Sie sich diesen Titel. Jetzt überall im Buchhandel und online.
Ein Abenteurer, ein Bike, ein Ziel. ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Selamat Tengahari, was so viel bedeutet wie Servus Leute. Seid gegrüßt hier aus Malaysia. Diesmal habe ich mich vorher noch mal kurz schlau gemacht, um die malaysische Begrüßung auch richtig auf die Reihe zu kriegen. Ich habe ja sonst auch immer oft in der jeweiligen Landessprache euch zu den jeweiligen Podcast-Folgen begrüßt. Und beim letzten Mal habe ich es aber nicht mehr gewusst oder ja wieder vergessen gehabt. Kommt aufs Gleiche raus. Deswegen habe ich diesmal noch mal kurz nachgeguckt. Also Selamat Tengahari. Bisschen anders ausgesprochen, glaube ich. Selamat Tengahari. Irgendwie so. Heißt so viel wie guten Tag auf Malaiisch. Ja, ich bin natürlich immer noch in Malaysia. Es sind auch gerade mal 3 Tage jetzt, glaube ich, vergangen. 3 oder 4? Bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall noch nicht allzu viel Zeit vergangen. Ich versuche, den besagten neuen Rhythmus aufzubauen. Und zumindest einmal die Woche die Podcast-Folgen für euch aufzunehmen. Bin jetzt gerade in den Cameron Highlands. Die Sonntagabend bei mir. Die letzte Folge, die ich für euch aufgenommen hatte, war ja noch in Ipoh. Und ja, nicht wahnsinnig viel passiert. Einen richtig, richtig harten Tag hatte ich, um von Ipoh aus dem Festland, wollte ich fast sagen, aus dem, oh Gott, ey, schon wieder Schwachsinnsgelaber hier, aus dem Flachland hier hoch in die Berge zu kommen. Da hatte ich einen ziemlich harten Tag. Ich bin, ja, fast 12 Stunden unterwegs gewesen. Ich glaube, 8,5, 9 Stunden reine Fahrzeit, aber ungefähr 12 Stunden insgesamt unterwegs. Bin so morgens um 7, 7:30 los. Die haben erst um 7 Uhr die Tür aufgemacht beim Hostel, dass ich da raus konnte. Und dann war ich abends so gegen, ja, auch wieder eben 7 rum hier oben in den Bergen angekommen. Boah, das war brutal. Also erstens mal war es brutal heiß an dem Tag. Und dann waren es auch nicht nur einige Kilometer, ich glaube knapp 90 Kilometer. 87, 88, ja, also um die 90 Kilometer. Aber vor allem über 2000 Höhenmeter musste ich mit meinen Beinen hier hochdrücken. Und das bei der Hitze, das hat mich ziemlich fertig gemacht. Ich hatte es auch wirklich ein bisschen unterschätzt. Ich hatte zeitweise kein Wasser mehr, was ganz schön hart war, weil es gab einfach nichts. Ich habe gedacht, so Straßenstände oder sowas wird es schon geben, wo ich mir zwischendrin mal was holen kann. Ja, nix war es. Also wirklich gar nichts gab's. Ich habe dann irgendwann bei so einer, ich weiß gar nicht, was die angebaut haben, aber da waren jede Menge Gewächshäuser bei so einer Plantage da angehalten und mehrfach gerufen, bis mal irgendwann einer aus so einem Aufenthaltsraum rauskam. Den habe ich gefragt, ob es irgendwo eine Wasserquelle gibt. Ich hatte schon meinen Wasserfilter in der Hand, um mir was abzufiltern. Der war dann aber zum Glück so cool gewesen, ist nochmal reingegangen und hat mir einfach 1,5 Liter Wasserflasche in die Hand gedrückt dann, nachdem er verstanden hat, was ich von ihm wollte. Und somit kam ich einigermaßen über die Runden. Aber ja, ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Liter Wasser getrunken an dem Tag, um hier hochzukommen. Und ich war kein einziges Mal pissen gewesen, kann ich euch sagen. Das war hart. War auch, glaube ich, ja doch, hat mein Navi mir angezeigt am Ende des Tages, ein neuer Höhenmeter-Rekord, den ich gemacht habe. Und ich habe es gemerkt in den Beinen auf jeden Fall. Ist ja nicht nur, dass die Beine mein 65 plus Kilogramm Fahrrad da hoch bewegen müssen. Nee, da sitzt ja auch noch mein eigener 90 Kilo Arsch oben drauf. Also so gute 150 Kilo aufwärts müssen meine Beine dann hier die Berg hoch bewegen. Und das habe ich schon richtig gespürt. Aber was auch gut war, was richtig cool war, und das war mit dir auch ein Grund, weshalb ich hier hoch wollte, mit jedem Meter oder jeden 100 Höhenmetern wurde es deutlich angenehmer, deutlich kühler. Die Sonne hat natürlich nach wie vor gebrannt, aber die Temperatur ist einfach viel, viel angenehmer geworden. Und jetzt die letzten 2 Tage hier oben, ich kann euch gar nicht sagen, wie gut das tut, wenn man einfach rausgehen kann mit kurzer Hose, T-Shirt, auch in der Sonne hier so ein bisschen durch den Ort wackeln und man schwitzt einfach nicht. Es ist wirklich angenehm warm. Ich glaube, die Höchsttemperatur der letzten Tage war irgendwie sowas um die 26, 27 maximal, also weniger als zu Hause. Und es ist einfach so angenehm, ja. Ich hatte sogar einen Tag lange Hosen an, weil ich mein ganzes Zeug gewaschen habe, was auch völlig in Ordnung ging. Da hatte ich halt keine kurzen Hosen, weil alles in der Wäsche war. Aber auch das war echt okay. Es war sogar angenehm. Wenn es mal ein bisschen bewölkt ist, dann sind es gerade mal so knapp über 20 Grad. Nachts sogar unter 20. Kannst richtig gut schlafen. Boah, das ist so eine Wohltat. Einfach mal draußen zu sein, ohne permanent am Ölen und am Schwitzen zu sein. Unglaublich. Also ich genieße es richtig hier. Wirklich, ja, fast schon nichts zu machen. Und einfach mal die frische Luft und die kühle frische Luft zu genießen und draußen zu sein. Echt angenehm, weil ja unten im Flachland war es die ganze Zeit so, dass du dich halt ständig verstecken musstest und halt immer ja gucken musstest, dass du nicht zu viel draußen bist oder irgendwo in der Klimaanlage dann bist oder sowas. Und das ist hier halt gar nicht der Fall. Also hier im Gegenteil, hier gibt es keine Klimaanlage in dem Hostel, wo ich bin. Brauchst auch absolut nicht. Jetzt ist es bei mir 8:45 abends. Ich sitze draußen auf dem Balkon, super angenehm, richtig gut. Also eine wahre, wahre Wohltat. Allein dafür hat sich schon gelohnt, hier hochzukommen in die Berge. Aber nicht nur deswegen, sondern auch natürlich für das Ganze rundherum. Ist ein ganz cooles Bergdorf hier. Bin hier ein bisschen durch den Ort gewackelt, hab mir mal einen Kaffee und ein Stück Kuchen gegönnt und hab so ansonsten ein paar Admin-Aufgaben gemacht, so die letzten 2 Tage. Nicht wahnsinnig viel, weil es hat auch hier und da mal geregnet. Die Regenzeit ist natürlich auch hier oben in den Bergen trotzdem. Aber auch das war echt okay. Dann habe ich halt so Sachen gemacht wie Wäsche waschen, habe mein Visum beantragt für Indonesien, habe einigen von euch mal ein paar Antworten geschickt, ein paar Nachrichten beantwortet. Ja, und jetzt sitze ich hier und nehme die Podcast-Folge für euch auf. Deswegen nicht wahnsinnig viel passiert die letzten paar Tage. Aber ich hatte ja euch ja ohnehin gesagt, dass ich gerne, ja, nochmal so ein bisschen einen kleinen Rückblick für verschiedene Länder machen will und euch da nochmal so ein bisschen teilhaben lassen möchte an dem, was in den letzten Monaten in diversen Ländern passiert ist. Und für heute dachte ich, macht's Sinn, so ja ein wenig chronologisch ein bisschen was über Kambodscha zu erzählen. Kambodscha war ja das nächste Land, in das ich gereist bin, nachdem ich aus Vietnam raus war. Wer sich daran noch erinnert, ich glaube, die letzte reguläre Folge, wenn man es mal so will, hatte ich kurz vor der Grenze oder an der Grenze von Vietnam zu Kambodscha aufgenommen für euch. Ja, und dann ging es rein nach Kambodscha. Ich bin auch relativ schnell dann in Phnom Penh, in der Hauptstadt, angekommen. Hat gar nicht, ich glaube, nur 2 Tage sogar gedauert. Das war nicht weit weg von der Grenze von Vietnam. Das war relativ entspannt. Da ist ja sowieso fast alles flach in Kambodscha. Also da gibt's nicht viele Berge im Gegensatz zu jetzt hier oder danach dann auch eben Thailand. Da war ja wieder eine ganz andere Nummer. Was ganz gut war zu der Zeit, weil wer sich erinnert, ich hatte ja da den Reifenschaden an meinem guten Schwalbe-Marathon-Hinterreifen, die normalerweise, ja, muss man fairerweise sagen, richtig gut gehalten haben, was meine ganze Reise bisher angeht. Also das war ja gerade mal der zweite Reifen, den ich dann gewechselt hatte auf über 25.000 Kilometer. Also ja, jeder Reifen hat irgendwie so 12.000, 13.000 Kilometer gehalten. Hinterreifen, der Vorderreifen sogar noch länger, weil da natürlich nochmal eine andere Belastung drauf ist. Aber Respekt, also Hut ab an Schwalbe, da ist schon wirklich gute Qualität drinne, was denen ihre Produkte angeht. Aber ja, da hat sich so ein kleiner Reifenschaden angebahnt und ich war froh, dass ich es am Ende noch bis nach Phnom Penh geschafft hatte. Ich hatte ja einen Ersatzreifen zu der Zeit noch dabei und der ist jeden Tag mehr geworden in den letzten Tagen von Vietnam und dann natürlich auch in den Tagen in Kambodscha bis nach Phnom Penh. Aber er hat zum Glück durchgehalten und hat nicht komplett aufgegeben. Da ist halt an der Seitenwand so der Mantel eingerissen und da war dann natürlich die Gefahr, dass das Ding irgendwann mal komplett platzt. Hat aber zum Glück gehalten. Was allerdings nicht gehalten hat, wieder einmal, war mein Tretlager. Das war jetzt Tretlager Nummer 5 oder 6 sogar. Also der Rhythmus setzt sich weiter fort. Ja, alle 4.000 bis 5.000 Kilometer ist dieses Tretlager durch. Ist es einfach fertig. Ich hatte ja eben schon gesagt, es liegt natürlich wahrscheinlich auch mit der schieren Power meiner massiv muskulösen Beine zusammen und dem und dem Gewicht meines Fahrrads oder dem Systemgewicht der Kombination aus Fahrrad und ja meinem Allerwertesten, der da noch drauf sitzt, weil diese ganze Kraft muss natürlich irgendwo hin in dem Tretlager, aber das ist auch ganz ehrlich, das ist auch einfach Schmutz, also muss man wirklich so sagen. Das Tretlager ist auch einfach nix. Also ich bin da nach wie vor immer noch in Gesprächen mit meinem Radhersteller und Shimano nach anderen Lösungen. Die sagen zwar, das würde bauartbedingt, wäre das die einzige Möglichkeit, aber das glaube ich nicht. Also da ist noch nicht aller Tage Abend. Aber gut, ja, Tretlager mal wieder verreckt. Zum Glück war ich dann in Phnom Penh. Habe ich sogar, bevor ich ins Hostel bin, habe ich das noch direkt ersetzt bekommen in so einem... Ja, so einer kleinen Hinterhofwerkstatt, sah super witzig aus. Ich habe eine Weile suchen müssen in so ein paar Fahrradshops, die richtig guten Shops, die ich zuerst angefahren hatte, wo ich dachte, ja, die haben sowas bestimmt, die hatten das eben nicht. Und in so einer typischen Hinterhof-Klitsche, wie man sich das so vorstellt, Kambodscha, Hinterhof-Fahrradladen, der hat dann so ein Ding tatsächlich gehabt. Er wollte $15 dafür. Und dann habe ich ihn gefragt, was es kostet, das auszutauschen. Und dann hat er da $17 in den Taschenrechner eingetippt. Da habe ich gedacht, oh nee, $15 ist ja okay für das Bauteil, aber $17 dann fürs Austauschen. Da habe ich ihn gefragt, okay, wann kannst du das machen? Ah ja, ich kann drauf warten, der kann es jetzt direkt machen. Und dann dachte ich, wie lange dauert's? 10 Minuten, hat er gesagt. Auch geil. Die letzten Male, als ich das selber gemacht habe, habe ich immer so eine knappe Stunde gebraucht. Gut, ich bin natürlich nicht so gut ausgestattet mit dem Werkzeug und so weiter, aber trotzdem. Und dann habe ich nochmal gefragt, 10 Minuten und dafür $17? Und dann hat sich rausgestellt, nee, war ein Missverständnis. Der hat einfach die $15, die er mir vorher gezeigt hatte, fürs Bauteil plus $2 eingetippt, was dann $17 ergab. Also hat er quasi $2 genommen fürs Austauschen. Habe ich gesagt, jo, alles klar, mach, dafür mache ich mir nicht die Hände dreckig, zack. 10 Minuten hat er das Ding da rausgeboxt, rausgehauen. Und das neue reingeschraubt und fertig. Also der war fit, der Typ. Ging super schnell. Das war gut. Ja, und seitdem hält's auch wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Kilometer da jetzt wieder drauf sind, aber ich glaube, ich komme schon wieder so in diesen 5000 Kilometer Bereich. Mal gucken, wie lang es diesmal durchhält. Ich werde euch berichten. Ihr werdet es mitkriegen, auf jeden Fall. Ja, in Phnom Penh war ich ja nur eine Nacht alleine. Am nächsten Tag habe ich dann ja Besuch bekommen aus der Heimat. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon mal irgendwann angerissen hatte im Vorfeld oder ob ich das noch so ein bisschen überraschungsmäßig offen gelassen hatte. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber ja, meine Eltern kamen zu Besuch. Mom und Dad waren ja vorher in Indien gewesen, beide zum Urlaub machen in Goa. Unten, wo wir uns ja auch schon vor knapp anderthalb Jahren zum Jahreswechsel 24-25 mal getroffen hatten. Dort waren sie auch wieder zum Urlaub und dann war natürlich der Weg nicht mehr allzu weit nach Kambodscha. Die beiden waren auch noch nie in Kambodscha gewesen vorher. Deshalb haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns da nochmal und machen so ein bisschen Rundreise zusammen, 2 Wochen. Ich habe mein Fahrrad dann glücklicherweise in dem Hotel stehen lassen können, abstellen können, in dem wir die ersten 1-2 Nächte eingebucht waren. Und dann habe ich einen Mietwagen organisiert. Also generell habe ich eigentlich ja relativ viel organisiert bei dieser ganzen Reise, mehr oder weniger fast alles, um meinen Eltern das ja so ein bisschen ja, so entspannt wie möglich zu machen. Natürlich war es für mich auch halt ein bisschen leichter. Zum einen war ich schon mal in Kambodscha gewesen vor, wann war das, 8-9 Jahren? 2016, 17? Ja, fast 10 Jahre dann. Ja, es war Jahreswechsel 16, 17, also waren es dann doch, waren es gut 9 Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Ich kannte so ein bisschen die Gegebenheiten und ich war natürlich ja ziemlich im Game, was Organisation, Reisen, sei es Hotelbuchung oder egal was, Routenplanung und so angeht, war ich natürlich ziemlich drinne. Deswegen habe ich mich da um vieles halt gekümmert. Hat aber auch Spaß gemacht, auch wenn es hier und da ein bisschen aufwendig war, aber ja, habe ich natürlich gerne gemacht. Und ich habe mich riesig gefreut, dass die beiden da waren und wir einfach ja eine sehr schöne, ja, prägende und ereignisreiche Zeit zusammen hatten. Viel passiert in der Zeit und da erzähle ich euch auch gerne so ein bisschen was drüber, was mir jetzt alles noch so einfällt. Weil es war auch sehr, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr prägend. Also sind viele Dinge hängen geblieben. Leider auch die eine oder andere, ja, nicht so schöne. Im Gegenteil, eher sehr, sehr schreckliche Situation, muss man schon fast sagen. Aber da komme ich gleich noch dazu. Also auch das habe ich noch relativ präsent im Kopf jetzt, ja. Ja, unsere Reise, unsere Rundreise, ich weiß nicht, im Nachhinein betrachtet, sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ob das so ein guter Start für diese Rundreise gewesen ist. Jetzt kann man sich drüber streiten, aber ich hielt es damals für sinnvoll, dass wir das gemacht haben. Wir sind nämlich dann am ersten Tag erstmal in das Genozidmuseum in Phnom Penh gegangen, weil viele Leute mir geraten haben, dass man sich das auf jeden Fall anschauen sollte. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, zur Einstimmung, in Anführungszeichen, auf Kambodscha, um ein bisschen die Historie zu verstehen, um vielleicht auch die eine oder andere Situation mit den Leuten zu verstehen, warum die Menschen teilweise so sind, wie sie sind, warum sie so reagieren, wie sie eben reagieren. Das war natürlich ein sehr harter Einstieg in die Reise in Kambodscha, aber meiner Meinung nach immer noch, ja, auch ein guter Weg, da so rein zu starten und eben ja ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem Ganzen zu kriegen. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich war schon mal in Kambodscha, aber ich habe damals das Genozidmuseum nicht besucht, muss ich fairerweise zugeben. Ja, ich war in dieser Zeit damals in einer anderen Lebensphase einfach gewesen und war, ich will nicht sagen, nicht so interessiert daran, aber ich habe mich damit nicht so sehr beschäftigt und identifiziert, wie ich jetzt die Dinge teilweise angehe, eben auf der Reise. Und von daher war das für mich auch alles neu. Es war hart, ja. Also es war wirklich heftig. Harte Kost, was man da nicht nur zu sehen, sondern vor allem zu hören bekommen hat. Wir haben einen jeweiligen Audioguide genommen, weil uns das sehr ans Herz gelegt wurde. Und dadurch auch natürlich unglaublich viele Informationen und Eindrücke zu der ganzen Situation gewonnen. Wen das interessiert, ich reiße das gerne mal so ein bisschen an, aber vielleicht nicht wahnsinnig in die Tiefe, aber wen das interessiert, ich finde es sehr, sehr spannend, weil das halt auch noch gar nicht so lange her ist. Aber wahrscheinlich jetzt so zumindest für meine Generation, für unsere Generation, alle, die jetzt so in meinem Alter sind, nicht unbedingt so präsent, weil es halt ja kurz vor unserer Zeit war. Und wenn man sich nicht wahnsinnig mit der Historie von Kambodscha beschäftigt, dann stolpert man jetzt auch nicht unbedingt darüber. Aber ja, das Rote Khmerreich war natürlich schon eine sehr, sehr prägende Zeit. Da könnt ihr gerne was drüber lesen. Also findet ihr mit Sicherheit natürlich online massenhaft an Informationen. Aber der damalige kommunistische Anführer von dieser totalitären Regierung, der Pol Pot hieß der, glaube ich, der hat das halt schon, das war brutal kommunistisch, was die vorhatten. Also die wollten ganz Kambodscha quasi auf ein Level, auf eine Ebene bringen und einen Bauernstaat errichten, in dem es keinerlei Hierarchien gibt, außer natürlich die eigene, ist ja klar. Aber ansonsten soll es keinerlei Hierarchien geben. Und die haben da Maßnahmen an den Tag gelegt, um an Informationen zu kommen, Folterungen natürlich. Und das alles in den Mitte bis Ende 70er war das, glaube ich. Doch, ja, 70er. Ich meine Mitte bis Ende 70er, also so 5-6 Jahre lang, haben die da totalitär regiert und Millionen von eigenen Menschen umgebracht auf diversen Wegen, sei es durch Folter, verhungern lassen, wie auch immer. Also das ist unglaublich. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was für Bilder die in diesem Genozidmuseum gezeigt haben. Also es waren als Museum umgebaut, aber das war eine der Einrichtungen, in der eben diese ganzen Foltereien, Verhöre stattgefunden haben, in der die Leute gefangen gehalten wurden. Es war alles noch relativ original von damals beibehalten. Und das hat es natürlich umso erschreckender gemacht, wenn man das live gesehen hat, plus dazu diesen Audioguide hatte, was genau an Ort und Stelle, wo man gerade gestanden hat, passiert ist. Also absolut, absolut, absolut der Wahnsinn. Und so prägend ist nicht das richtige Wort, einfach so erschreckend, abschreckend, wie schrecklich Menschen einfach sein können, was für schreckliche Dinge Menschen tun können und das auch noch an ihrem eigenen Volk. Also ich meine, klar, was heißt klar, aber überall gibt's Kriege, aber diese, gerade mit dem Genozid am eigenen Volk, solche Verbrechen zu begehen, unglaublich. Es war wirklich, hat sich eingebrannt. Diverse Bilder haben sich da sehr, sehr eingebrannt im Kopf. Und deswegen sage ich, ob das halt so dieser beste Einstieg dafür war. Aber dadurch hat man natürlich verstanden, wenn man jetzt überlegt, 75 bis Ende 70, also bis Anfang 80, wie auch immer, das sind 45 Jahre her. Also das ist so alt wie ein bisschen älter als ich bin, ne? Da sind natürlich Generationen, zum einen natürlich Generationen ermordet worden, aber zum anderen natürlich auch über Generationen jetzt hinweg das weitergetragen worden. Und es ist ja noch nicht so lange her, wenn du das so siehst. Also die Zeit unserer Eltern. Und dann kannst du natürlich auch nachvollziehen, warum eben in manchen Situationen die Kambodschaner vielleicht so reagieren, wie sie reagieren, warum sie deutlich verschlossener sind als jetzt zum Beispiel dann Thailand oder Vietnam, warum die Kultur eine ganz andere ist, weil das hat die geprägt, ist ja klar. Also absolut, absolut nachvollziehbar und gleichzeitig erschreckend ohne Ende. Sowas fast live, nicht live, aber sowas so nah zu erleben, wie wir das da in diesem Genozidmuseum erleben konnten. Harte Kost auf jeden Fall, aber ich finde auch sehr wichtiges Thema, wenn man Kambodscha bereist und eben um nachzuvollziehen, was dieses Land mitgemacht hat, was die Menschen in dem Land mitgemacht haben und wie viel Zeit es wahrscheinlich auch braucht, um diese Dinge eben komplett zu verarbeiten, wenn sie überhaupt komplett verarbeitet werden können. Vergessen wird das bestimmt nie. Soll es auch, glaube ich, nicht vergessen. Sollte man auch nicht vergessen, sowas. Aber ja, ist nicht lange her. Das war ja unser Einstieg so ein bisschen in die Rundreise in Kambodscha. Wir haben ansonsten noch in Phnom Penh den königlichen Palast besucht, der sehr eindrucksvoll war. Auch da findet ihr bestimmt online tolle Bilder dazu. Es war unglaublich heiß zu der Zeit. Also ja, wir haben uns von Schatten zu Schatten gekämpft, mehr oder weniger. Und haben ein paar Besichtigungen gemacht. Sind nochmal auf die andere Flussseite vom Mekong gefahren. Haben uns da ein paar Sachen angeschaut. Das ist ja, Phnom Penh liegt ja am Zusammenfluss des Tonle Sap-Flusses, der aus dem riesigen See im Nordwesten entspringt, und des Mekongs. Genau da haben sie Phnom Penh, die Hauptstadt, errichtet. Und demnach dreht sich natürlich dort auch viel um den Fluss, ums Wasser, um Meeresfrüchte, wollte ich fast sagen. Das ist natürlich nicht unbedingt Meeresfrüchte, da bist du weit weg vom Meer. Aber Süßwassergetier, keine Ahnung, ich komme gerade wieder mal nicht auf die richtigen Wörter. Aber ja, war ein spannender Einstieg. Und nachdem wir uns dann den Mietwagen geliehen haben, haben wir uns dann auf den Weg gemacht nach Siem Reap. Siem Reap wird wahrscheinlich einigen Leuten was sagen, vor allem denen, die schon mal in Kambodscha waren. Weil in Siem Reap, ich weiß nicht, ob man es Planstadt nennen kann, aber Siem Reap ist eine Touristenstadt, die Touristenhochburg in ganz Kambodscha. Und das natürlich auch aus gutem Grund, weil leicht außerhalb von Siem Reap liegt Angkor Wat. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal oder die meisten von euch schon mal gehört. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann habt ihr es bestimmt schon mal gesehen, irgendwo, irgendwann auf irgendeinem Bild, auf einem Gemälde oder sonst was. Also das ist ja weltweit bekannt. Das müsste der größte religiöse Tempel oder die größte religiöse Tempelanlage der Welt sogar sein. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Deswegen, also das Bild, wenn ihr Angkor Wat eingebt im Google, selbst wenn ihr jetzt vielleicht kein Bild vor Augen habt, dann sagt ihr gleich, ah ja, klar, okay, stimmt, kenne ich, ja. Also, und es ist ja nicht nur Angkor Wat, dieser eine riesige Tempel, der schon unglaublich beeindruckend ist an für sich, sondern ist ja diese gesamte Anlage, diese gesamte Tempelanlage da rundherum. Ich meine, was war das? Es waren 300 oder 400, ich glaube, es waren sogar 400 Quadratkilometer. Ich meine irgendwie 300 oder 400, das war eine riesige Zahl. Also ich glaube, es waren 400 Quadratkilometer, ist diese gesamte Anlage groß. Müsst ihr euch mal vorstellen, 400 Quadratkilometer, und da sind ja ganz viele Tempel in dieser Anlage drinne. Da kannst du Tage verbringen. Also du kannst ja 5 bis 7 Tage Pass. Also eine Woche Pass kannst du dir da gönnen. Und dann kannst du dir eine Woche lang das alles angucken. Und selbst in einer Woche wirst du nicht alles sehen. Das ist unglaublich. Wir haben 3-Tages-Pass genommen. Ach, keine Chance, da alles zu sehen. Da kannst du dir ein paar Sachen rauspicken, die du sehen willst. Und dann ist gut. Also gerade bei der Hitze und so auch. Natürlich kannst du da innen drinne auch viel mit dem Auto hin und her fahren. Haben wir auch gemacht, logischerweise, weil wir ja einen Mietwagen hatten. Ansonsten gibt es da die typischen Tuk-Tuks und Rikscha-Fahrer und weiß was ich, die dich da innerhalb dieser gesamten Anlage rumfahren. Aber das ist kilometerweit, das ist absoluter Wahnsinn. Also ja, wir haben uns ein paar Bekannte oder für uns Bekannte und unserer Meinung nach die interessantesten dann angeschaut. Ta Prom haben wir uns zum Beispiel noch angeschaut. Den kennt wahrscheinlich jeder, vielleicht sogar noch bekannter als Angkor Wat. Nein, ich glaube nicht, aber ja. Der Ta Prom ist dieser Tomb Raider-Tempel aus einem der Tomb Raider-Filme hier mit Lara Croft, ne? Wie heißt sie wieder gleich? Angelina Jolie. Das ist der Tempel mit diesen riesigen Bäumen, mit diesen Würgefeigen heißen die. die überall sich um den Tempel schlingen und den so fast ja auffressen oder verschlingen schon fast. Also super beeindruckende Bilder. Den fand ich eigentlich fast mit am beeindruckendsten, muss ich sagen. Da war auch relativ viel los. Ich meine, überall war viel los, klar. Aber da war super viel los. So an manchen Stellen, wo du gedacht hast, warum sind hier so viele Leute? Und dann sind wir da mal näher hin, kamen mit denen ins Gespräch und dann hast du gesehen, da gibt's so ganz bekannte Stellen in dem Tempel, wo eben hier Angelina Jolie alias Lara Croft, wo dann irgendwelche Bilder von ihr im Internet sind und die Leute das dann so eins zu eins versuchen nachzustellen und so weiter. Also es war schon, ja, es war schon witzig. Aber sehr, sehr beeindruckender Tempel. Und den Bayon fand ich auch unglaublich beeindruckend. Also wer da schon mal war in dieser ganzen Anlage, der weiß, wovon ich rede. Das ist dieser Tempel mit den Türmen, die auf allen vier Seiten so Gesichter haben. Hat man auch bestimmt hier und da schon mal auf irgendwelchen Bildern gesehen. Ansonsten gebt Angkor Wat im Google ein und dann, ja, werdet ihr genug davon zu sehen bekommen. Aber ja, es war sehr heiß und deswegen, wir haben 3-Tagespass genommen und waren 3 Tage in dieser gesamten Anlage drinne. Wir waren einmal ganz früh morgens da. Dieser typische Sonnenaufgang natürlich, Angkor Wat, sehr speziell, super schön. Musste halt um 4 Uhr aufstehen, damit er dann wirklich im Dunkeln da reindappst und dann da drinnen mit keine Ahnung wie viel anderen 100 Leuten wartest, bis die Sonne hinter einem dieser künstlichen Seen oder Teiche, die da angelegt sind, bis die hinter dem Tempel dann aufgeht und sich da drinnen so wunderschön spiegelt. Beeindruckende Bilder, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Meine Eltern waren auch unglaublich happy, weil, ja, sieht man natürlich nicht alle Tage und ist für mich sowas, Angkor Wat, kann man schon mal, sollte man mal gesehen haben im Leben. Also ist einmalig, keine Frage. Also wir hatten eine wirklich gute Zeit, wir haben gutes Wetter erwischt, hatten auch ein schönes Hotel in der Stadt, Pool dabei, wo wir nachmittags mal ein bisschen einfach chillen konnten, relaxen konnten, wenn es zu heiß war. Und dann sind wir abends natürlich nochmal hier und da ein bisschen auf den Nachtmarkt gegangen und haben da ein bisschen uns die Stadt angeguckt. Klar, viel auf Touristen ausgelegt, aber auch schon schön gemacht. Also doch, Siem Reap ist eine der Städte in Kambodscha, die mir mit am besten gefällt oder gefallen hat. Auch jetzt das zweite Mal, als ich da war. Fand ich cool, natürlich wieder so 9 Jahre später nochmal an so einen Ort zu kommen, der an für sich ja schon speziell ist, aber den dann halt nochmal mit so einem langen Zeitabstand nochmal zu erleben und eben auch ganz anders natürlich mit meinen Eltern zusammen nochmal zu erleben, auch so ein bisschen dann diese Momente und ja, Emotionen zu teilen, war sehr schön, sehr schöne Zeit gewesen. Und von Siem Reap ging es dann für uns weiter um diesen Tonle Sap, um diesen riesigen See herum, weil Siem Reap liegt so ein bisschen auf der einen Seite vom See, so im Nordosten des Sees. Dann sind wir einmal oben Norden um die Spitze rumgefahren nach Battambang. Das war so ein bisschen unser nächster Stopp gewesen. Da waren wir, glaube ich, auch 2 Nächte gewesen. War, ja, ganz schöner kleiner Ort, so ein bisschen im Kolonialstil. Einige schöne Häuser dabei gewesen. Wir haben uns abends ein Spektakel angeguckt, was uns viele Locals empfohlen hatten, mit einer Höhle, so eine halbe Stunde außerhalb der Stadt, bei der jeden Abend zum Sonnenuntergang, pünktlich zum Sonnenuntergang, Millionen von Fledermäusen aus der Höhle rausfliegen. Also ungelogen, Milliarden will ich nicht sagen, aber wirklich, das müssen Millionen gewesen sein. Ich habe es gar nicht mehr recherchiert im Nachhinein in Google. Aber ja, wenn ihr Battambang Fledermäuse oder sowas eingibt, dann werdet ihr auch das sehen. Die kamen wirklich pünktlich zum Sonnenuntergang, ging das los. Da kam der Schwarm da aus der Höhle raus und der ist nicht abgerissen. Über eine halbe Stunde lang sind da andauernd in so einer ja, Schwarmbreite von, weiß nicht, vielleicht 3-4 Metern oder so, Fledermäuse aus dieser Höhle rausgeflogen, irgendwo. Keine Ahnung, wo die alle hingeflogen sind. Raus aufs Land zum Fressen oder sonst was. Dann verbringen die wahrscheinlich die Nacht außerhalb von der Höhle Und dann am Ende der Nacht machen sie alle wieder rein, damit sie tagsüber da drinnen abhängen können, im wahrsten Sinne. Schlafen können in der Dunkelheit und abends kommen sie wieder alle raus. Also jeden Abend ist dieses Spektakel da. Da waren natürlich auch, klar, Fressbuden. Die Leute haben dann da, die Locals, alle möglichen Wagen angekarrt. Da konntest du, keine Ahnung, Spielzeuge kaufen, Zuckerwatte, weiß der Geier was. Also völligst abgefahren. Und da haben sich die Leute jeden Abend da getummelt und haben sich dieses Spektakel angeguckt. Das war schon verrückt. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Über eine halbe Stunde lang. Wir sind dann gegangen. Ich weiß nicht, wie lange das noch ging. Am Ende ging es vielleicht noch eine Stunde oder noch länger. Aber irgendwann haben wir gesagt, ja okay, es passiert ja nichts mehr anderes. Es ändert sich ja auch nichts. Da kommen jetzt immer noch weiter Fledermäuse raus. Gut, alles klar. Ist genug. Lass uns gehen. Ja, sehr beeindruckend aber. Muss ich sagen, auch das ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Genauso wie die Bambuszugfahrt, das Bambuszugerlebnis, das war auch sehr unerwartet. Wir hatten alle drei, also meine Eltern genauso wenig wie ich, keine Erwartungen daran, was man da so macht. Das war auch wieder nur so auf Empfehlung, wie ganz viele Dinge ja so auf der Reise eben enden, auf Empfehlung entstehen. Ja, Bamboo Train muss man machen, muss man gemacht haben, Battambang, alles klar. Dann gucken wir mal, was das so ist. Und dann war das Original ja so eine, nee, die war, ich wollte gerade sagen, stillgelegte Bahnstrecke, aber die war gar nicht stillgelegt, weil wir mussten nämlich einmal von der Bahnstrecke runter, weil ein Zug kam. Also es war so, ja, warum haben die das da eigentlich gemacht? Es ist wahrscheinlich einfach nur so eine Touristenattraktion, glaube ich. Aber wie die das gemacht haben, also auch das, ich beschreibe es euch mal so ein bisschen, aber guckt mal Bamboo Train, Battambang, da seht ihr ein paar Bilder dazu bestimmt, weil das war schon echt abgefahren. War eine eingleisige Bahnstrecke und wir sind da halt hingefahren mit dem Auto, haben gesagt, gut, wir wollen hier mal mit diesem Bamboo Train fahren. Und dann haben die zwei Achsen, so originale Achsen vom Zug, bisschen kleiner, die Räder waren auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Die Achsen wahrscheinlich auch, ja doch, das muss kleiner gewesen sein. Aber so, es war schon sehr massiv, so zwei richtig schwere, massive Achsen von kleineren Zügen oder wie auch immer, haben die einfach genommen und auf die Gleise gelegt. Die waren frei, so, die konntest du so nehmen, so wie so Kreuzheben. Ich habe auch ein paar Mal geholfen, weil wir mussten das ganze Prozedere ein paar Mal machen. Also hast du diese ganze Achse mit den Rädern alles zusammen so hochgehoben, runter von den Gleisen oder eben drauf auf die Gleise und dann haben die oben so einen, ja, so eine Art fliegender Teppich aus Bambus, so ungefähr, einfach draufgesetzt, auf diese beiden Achsen draufgesetzt, der lag nur durch das Gewicht da drauf und haben eine der Achsen mit einem, ja, so einem Honda, keine Ahnung, so einem Honda Rasenmähermotor oder sowas, das war so, was weiß ich, oder so wie so ein Go-Kart-Motor, war, glaube ich, sogar von Honda, könnte so ein Go-Kart-Motor gewesen sein von der Größe, haben die über so einen Antriebsriemen, haben die den mit einem der beiden Achsen verbunden. Der war halt oben an diesem ja, Bambusgestell dran befestigt und dann hat er einfach nur mit einer Holzlatte quasi diesen ganzen Motor auf so einer Führung hat er den bewegt, sodass der Riemen eben gespannt wurde, damit hat er Gas gegeben. Und zum Bremsen hat er die Spannung von dem Riemen ein bisschen runtergenommen und hat an der Seite mit dem Fuß auf so eine Holzlatte gedrückt, die dann unten wiederum unter diesem Bambusgestell auf die Achse gedrückt hat zum Bremsen. Also diese Konstruktion, das war so abgefahren und das Ding war echt schnell. Also das war nicht unbedingt langsam, ja. Und du hockst da drauf, der ballert da über diese Bahnstrecke rüber und da ist ja... Das ist ja keinerlei Führung. Dieser ganze Wagen sitzt nur durch das Gewicht da drauf. Ich denke, habe ständig gedacht, ey, wenn der irgendwie mal so ein bisschen hüpft oder sowas, dann hüpft das einfach aus der Führung raus. Das war wie so ein Halbmond unten, der halt auf der Achse drauf gesessen hat. Und dann dachte ich, ey, da hüpft das einfach da raus. Und dann, ja, verabschiedet sich dieser Wagen samt uns drei, vier, also der Fahrer und uns drei dann, irgendwie ins Gebüsch oder sowas. Also war wirklich abenteuerlich. Ich wäre gerne mal selbst gefahren, aber wir hatten eine Frau als Fahrerin, aber die hat gesagt, nee, das geht nicht, weil das wäre nicht so einfach mit dem Bremsen und so weiter. Ich habe gedacht, ja, okay, also wie schwer soll das sein? Aber gut, nee, wollte sie nicht. Ja, und dann sind wir halt einmal in die eine Richtung gefahren von dieser Bahnstrecke, irgendwie bis Punkt X, keine Ahnung. Dann haben wir diesen ganzen Wagen angehoben und rumgedreht, weil der Motor ja nur auf einer Seite irgendwie halt sitzt. Und sie muss natürlich nach vorne gucken, wo wir hinfahren, so ungefähr. Dann sind wir zurückgefahren, sind am Einstiegspunkt vorbei und noch ein Stück weitergefahren. Und da mussten wir dann plötzlich zusammen mit noch, ich glaube, zwei oder drei anderen, die auch noch dann irgendwie mit uns zusammen auf dieser Bahnstrecke da unterwegs waren. Also noch, ja, oder waren es vielleicht drei, vier andere von diesen Bambuswegen, mussten wir dann alle zack, zack, plötzlich runter von den Gleisen, den Korb runtergehoben mit zwei Mann, die beiden Achsen runtergehoben, dann haben wir am Rand da im Schatten gewartet und dann kam auf einmal ein richtiger Zug, der eben da durchgerauscht ist. Danach alles wieder drauf, die Achsen wieder drauf, den Korb wieder drauf und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das Ganze mussten wir ein paar Mal machen, weil ich habe ja gesagt, es war eingleisig, da kamen auch mal welche entgegen eben, die von der anderen Seite kamen mit diesen Bambuswegen. Dann kamen uns zwei entgegen, wir waren halt ja nur einer und dann mussten wir runter, damit die anderen zwei dann durchfahren können. Und dann sind wir halt wieder drauf auf die Gleise, also dadurch, dass es eingleisig war, ist das halt alles, ja, immer so ein Hin und Her gewesen. Aber es war witzig, es war schon echt eine spannende, war eine coole Erfahrung gewesen, da, ja, Bambuszug in Battambang mal zu fahren. Leider, als wir dann weiter sind von Battambang, hatten wir dann, ja, das besagte schreckliche Erlebnis. Und da hat man halt wieder gemerkt, wie sehr Spaß und Leid oder ja, Spaß und ich weiß gar nicht, welches Wort ich verwenden soll, aber Spaß und Trauer oder ja, wie nah einfach gut und schlecht beisammen liegen können. In der einen Minute oder am einen Tag haben wir jede Menge Spaß und haben eine tolle Reise durch Kambodscha. Und am anderen Tag, oder ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich von einer auf die andere Minute. Ich bin gefahren. Ich bin relativ viel gefahren halt sowieso. Auch durch die Gegebenheiten einfach. Dadurch, dass ich mich ja schon ein bisschen länger in Südostasien aufgehalten habe, so einfach mit Straßenverkehr und so weiter, war das für mich relativ entspannt. Und wir kamen an der Schule vorbei, wo gerade Schulaus war, relativ früh morgens. Die haben ja schon, die Schule fängt relativ früh bei denen an und ich glaube dann so um 11 ist zum ersten Mal Schule aus. Dann gehen die alle nach Hause zum Essen und dann kommen die wieder für nachmittags nochmal. Und da kamen wir an der Schule vorbei morgens, als wir da weitergefahren sind von Battambang. Da war er, wie gesagt, Schule aus und ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Polizist war, aber es hat auf jeden Fall jemand den Verkehr so ein bisschen geregelt. Weil da waren Hunderte von Schülern, die da rauskamen aus der Schule. Der hat immer so einen Schwall an Rollern eben rausgelassen, hat quasi die Autos alle angehalten auf beiden Fahrseiten und hat die ganzen Roller rausgelassen. Dann hat er mal wieder die Roller für einen Moment gestoppt, dass der Verkehr wieder weiterfließen konnte. So haben die das ein bisschen, ja, händisch geregelt dort. Und es waren wirklich Hunderte, die da ja auf Fahrrädern und Rollern, hauptsächlich auf Rollern, aus der Schule rauskamen, alle in Schuluniformen und dann da nach Hause gefahren sind. Weil halt, klar, gerade auf dem Land nicht wahnsinnig viele Schulen, kommen viele, viele Schüler dann eben zusammen von den umliegenden Ortschaften und da fahren die auch alle relativ früh schon Roller. Also ist ja generell in Südostasien so, wenn du da irgendwie Kids siehst, die bei weitem noch keine 10 Jahre alt sind, die alleine oder zu zweit, zu dritt auf dem Roller fahren, ist nicht unüblich, weil die kommen ansonsten, können die sich ja gar nicht anders fortbewegen, gerade über so weite Strecken. Ja, was soll ich euch sagen? Wir kamen da an, war natürlich wahnsinnig viel los, viel Verkehr und auf einmal kam der ganze Verkehr zum Erliegen, ins Stocken. Und es hat sich nur so ganz, ganz langsam fortbewegt. Und dann hat man auch leider gesehen halt, warum. Da gab es nämlich einen richtig, ja, richtig heftigen Unfall leider. Wir waren mehr oder weniger fast live dabei. Also wir haben nicht den Unfall zum Glück, ja, ist natürlich hart, das so zu sagen, aber zum Glück den Unfall nicht live erlebt, aber das muss gerade ein paar Minuten vor uns passiert gewesen sein. Ich kann euch nicht sagen, was passiert ist, aber ich kann euch nur sagen, dass diese Bilder, die ich da leider sehen musste, mein Dad und ich sind auch noch aus dem Auto ausgestiegen, weil wir natürlich erstmal nicht wussten, was ist los, was ist überhaupt passiert. Wir haben nur gesehen, dass da ein junger Kerl auf der Straße lag. Und ja, es war aber leider nichts mehr zu machen. Also wir haben uns schon gewundert, warum keiner hingeht, warum die alle nur schreiend und weinend vorbeifahren, rechts und links. Aber als wir dann näher gekommen sind, haben wir leider gesehen halt, warum. Wir können nur mutmaßen, was passiert ist, aber es muss wahrscheinlich ein Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto oder sowas gewesen sein, so wie das ausgesehen hat. Und klar, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Sicherheitsvorkehrungen, sei es auch Helme, wobei die haben sogar, glaube ich, Helme getragen, wenn ich mich richtig erinnere, da lagen zumindest auch Helme dann und alle, die so vorbeigefahren sind, also Helme haben sie schon auf, aber ja, die haben natürlich keine Schutzausrüstung oder sowas an. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das einen Riesenunterschied gemacht hätte, aber das ist dann leider die Kehrseite der Medaille in diesen Ländern, dass da eben nicht so viel Wert darauf gelegt wird und dann solche Dinge eben auch mal passieren können. Klar, auch heute noch, jetzt fast ein halbes Jahr später, ich habe diese Bilder im Kopf, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Ich glaube, ich habe noch nie sowas live und so nah gesehen in meinem Leben. Zum Glück noch nie. Und ich hoffe auch, dass ich sowas nie wieder erleben muss, weil das war einfach nur schrecklich. Das war einfach nur heftig. Also klar, wenn es im Fernsehen und sowas passiert, dann ist das alles relativ weit weg, ne? Aber dann sowas mal in live zu sehen, und ich will euch auch die Bilder ersparen und hier auch um Gottes Willen nicht im Detail beschreiben, was ich im Kopf habe und was ich gesehen habe, weil das sollte keiner erleben, sowas. Aber ja, viel schlimmer noch als die Bilder sind die Gedanken dazu, dass ich mir natürlich gedacht habe, überleg dir mal, du gehst zur Schule, du bist, weiß nicht, keine 15 auf jeden Fall, definitiv jünger, so alt wie die alle waren, und du kommst einfach nicht mehr nach Hause, ja. Von einer Sekunde auf die andere ist alles super gut und wir haben noch gespaßt und im Auto Witze gemacht, weil da eben wie so ein Bienenschwarm an Schülern immer aus der Schule rauskam. Und klar, es war gutes Wetter, die waren alle happy, sind da mit diesen Rollern, Motorrädern, wie auch immer, über die Straße gefahren. Und ja, das ist halt genau das Ding. Da wird mit Sicherheit dann auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr angegast, als es vielleicht sein sollte, hier und da mal ein bisschen Spaß und Risiko mitgenommen. Und ruckzuck schlägt das eben auch um. Und da sieht man halt wieder, wie schnell sich sowas ändern kann, von der einen auf die andere Sekunde, wie nah Freud und Leid, das waren, glaube ich, die Worte, die ich vorhin gesucht habe, beisammen liegen können. Und wie schnell es gehen kann, auch für die ganzen Schüler, die natürlich da vorbeifahren mussten, die Jungs ja vermeintlich gekannt haben. Also einer ist mit Sicherheit gestorben, der in der Straßenmitte lag. Bei dem zweiten wissen wir es nicht, den haben wir ein paar Meter weiter, war der umrandet von Leuten am Straßenrand. Aber der Krankenwagen, der kam uns dann irgendwann später entgegen, aber der kam vielleicht, keine Ahnung, 20 Minuten später kam der uns vielleicht entgegen oder sowas. Also auch da sind die Wege natürlich wieder unglaublich weit. Und ja, weiß nicht, ob der noch rechtzeitig kam oder nicht, aber ja, das war auch ein sehr einschlägiger, prägender Moment und natürlich auch ein sehr unschöner Moment auf unserer Reise in Kambodscha, der sich auch bis heute immer noch sehr, sehr festgesetzt hat im Kopf und hier und da öfters mal aufpoppt. Gerade wenn ich solche Situationen natürlich sehe, hier in Südostasien mit den Motorradfahrern, wie die teilweise fahren. Ich bin selber Motorradfahrer, wie ihr wisst, also das lässt einen nicht kalt, sowas, ja. Und das hat auch ganz schön auf die Stimmung gedrückt von unserer Reise. Keine Frage, ja. Wir sind dann noch weiter natürlich, sind noch zu einem Floating Village gefahren, zu einem schwimmenden Dorf, haben da ein bisschen eine Bootstour gemacht und uns was angeschaut. Und am Ende, der Abschluss unserer Reise war dann in Kampot gewesen, ein bisschen mehr im Süden, Südwesten des Landes am Meer. Meine Mutter wollte gerne nochmal einen Tag ans Meer, haben wir ihr den Wunsch dann auch noch erfüllt gehabt und haben nochmal einen Tag am Meer verbracht, am Strand, ein bisschen schwimmen gewesen. War ein, ja, relativ versöhnlicher Abschluss der Reise dann. Und auch wenn es ein Auf und Ab war, wie eigentlich ständig auf meiner Reise oder wahrscheinlich wie so ständig im Leben irgendwie gefühlt, waren es doch wieder sehr, sehr schöne Momente natürlich auch dabei, sehr prägende Momente mit diesem einen unglaublich schrecklichen, der natürlich viel überschattet hat. Aber wahrscheinlich halt auch einfach, weil man das natürlich so nah, so live sieht, man das logischerweise nie. Jeder von uns weiß, dass es mehr oder weniger jeden von uns jederzeit treffen kann und auch jede Minute irgendwo Leute sterben, unter welchen Umständen auch immer. Aber wenn es dann mal so nah an einen rankommt, dann ist das da halt doch nochmal eine ganz, 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 ganz andere Situation, ja. Also war sehr schwer. War genauso schwer wie die Verabschiedung dann in Phnom Penh wieder, als wir wieder zurück waren und die Rundreise vorbei war. Die Verabschiedung von meinen Eltern, auch die ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Natürlich auch mit dem Gedanken dann, ja, wieder alleine zu sein, seit geraumer Zeit dann wieder. Ich war ja kurz vorher dann auch erst in Deutschland gewesen und dann wieder zurück in Vietnam, relativ vertraut, bei der Yuong damals noch, bei meiner Bekannten aus Saigon, kurz danach dann in Kambodscha, die Zeit mit meinen Eltern, und dann war alles das so ein bisschen vorbei. Und dann war natürlich auch kam so eine Gewissheit hoch, dass ich jetzt erstmal wieder alleine bin für sehr lange Zeit. Wer weiß für wie lang, war natürlich damals alles nicht absehbar, und umso schwieriger war natürlich auch die Verabschiedung gewesen. Aber gut, für mich ging es weiter, alleine, aufs Fahrrad dann. Ich bin dann entlang des Mekongs Richtung Laos gefahren, hatte da auch nochmal ein paar schöne Tage tatsächlich. Sehr heiße Tage noch, das auf jeden Fall. Also die Hitze, die hat es da immer noch in sich gehabt. Ich hatte vor allem in Kratie nochmal ein relativ tolles Erlebnis, weil ich ziemlich unvorhergesehen Irrawaddy-Delfine beobachten konnte. Das ist eine sehr spezielle Delfinart. Die leben im Süßwasser, leben im Mekong. Ich glaube, die leben sogar nur im Mekong. Die sehen auch ziemlich speziell aus. Müsst ihr mal googeln, Irrawaddy-Delfine. Die haben einen ganz runden Kopf anstatt so eine spitze, typische Delfinschnauze. Also die haben gar keine ganz typische Delfinform. Aber ja, waren lustige Kerlchen, waren genauso verspielt und interessiert. Ein bisschen schüchterner vielleicht als so, in Anführungszeichen, die normalen Delfine. Aber trotzdem super interessant gewesen. Da habe ich eine kleine Tour noch gemacht mit einer Bootsfahrt auf dem Mekong. Und ansonsten hat sich dieser Weg dann bis nach Laos, der hat sich echt noch so lange gezogen. Also ich kann mich noch sehr gut an diese brutale Hitze erinnern. Das war echt heftigst gewesen, bis ich dann endlich mal irgendwann in Stung Treng angekommen bin. Da habe ich die letzte Nacht dann noch bei den Mönchen im Kloster, hätte ich fast gesagt, im Tempel verbracht. Und selbst von Stung Treng waren es auch nochmal, glaube ich, 40 Kilometer oder so bis zur Grenze nach Laos. Also das war echt nochmal ein ganzes Stück gewesen. Und insgesamt haben sich die Tage da auch sehr gezogen. Aber ja, ich war halt Natürlich erstmal wieder so ein bisschen frisch auf dem Fahrrad nach der Zeit mit meinen Eltern. Ich war auch viel in Gedanken, was da alles passiert ist. Ich war nicht unglaublich motiviert gewesen, muss ich auch zugeben. Und all das hat natürlich auch so ein bisschen dann dazu beigetragen, dass sich die ganze Situation so entwickelt hat und sich das so gezogen hat. Aber ich kam wieder rein. Ich kam wieder rein ins Fahrradfahren und ja, dann stand Laos vor der Tür im wahrsten Sinne. Eine erneute Einreise nach Laos. Visum und so hatte ich ja vorher schon alles in Saigon geklärt gehabt. Also da gab es keine großen Probleme. Und dann war das Kapitel Kambodscha 2.0, das zweite Mal in meinem Leben, war dann beendet damit. Mit vielen interessanten, spannenden Eindrücken. Leider eben auch ein paar unschönen Erinnerungen, unschönen Momenten, aber das gehört hier und da halt auch dazu an der einen oder anderen Stelle. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, Kambodscha schon ein sehr prägendes und auch beeindruckendes Land. Kein so typisches, vielleicht südostasiatisches Land, wie man sich das jetzt so vorstellt, wie Thailand und Vietnam, ganz anders von der Kultur, von den Menschen, eben auch durch die entsprechende Historie. Auch vom Essen her, also kann man nicht vergleichen. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Gerade wenn man in der Gegend ist, kann ich nur jedem empfehlen, da Kambodscha mal zu besuchen. Und nicht nur wegen Siem Reap und Angkor Wat, sondern allgemein hat das Land auch noch einiges mehr zu bieten als nur das. Ja, Laos stand vor der Tür. Die Tür zu Kambodscha ging zu, habe ich hinter mir gelassen. Und dann ging es rein nach Laos. Was da passiert ist, wen ich da auch wieder getroffen habe in Laos und was sonst noch alles auf der weiteren Reise passiert ist mit Thailand 3.0 in meinem Leben oder 4.0 sogar, weiß ich gerade gar nicht, und Malaysia und. Das erzähle ich euch aber dann in den nächsten Folgen. Das hier war eher so ein bisschen, ja, up to date, was heute die letzten Tage passiert ist und eben ein kleines Kambodscha-Special, weil ich glaube, das Land hat es auf jeden Fall verdient, die Leute haben es verdient und ich finde, die Geschichte, die musste auch so ein bisschen erzählt werden an der Stelle jetzt. Deshalb, in diesem Sinne, mache ich hier den Deckel drauf. Kambodscha, ich wollte gerade sagen, es war mir ein Fest, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nicht, aber es war eine prägende Zeit und ich will sie auf jeden Fall nicht missen. Und ich komme wieder, glaube ich schon. 3.0, irgendwann dann. Bis dahin machen wir jetzt aber hier mal den Deckel drauf, wie gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine gute Zeit. Ich weiß ja noch nicht genau, wann die Folge online kommt, deswegen sage ich einfach mal ein paar schöne Tage, bis wir uns wieder hören. Haltet fleißig die Wurst hoch, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und ich hoffe, wir hören uns dann in Zukunft wieder regelmäßiger. Bis dahin, macht's gut und schöne Grüße aus Malaysia. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.